Heute ist Donnerstag, der 10. Juli 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene.
Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Wie immer beginnen wir unser Programm mit einem Rückblick auf einige aktuelle Ereignisse. Unser erstes Thema ist die Gründung einer neuen politischen Partei in den USA. Was wird sie den Wählern bieten? Kann sie es mit der republikanischen und der demokratischen Partei aufnehmen? Unsere zweite Diskussion konzentriert sich auf die Ermittlungen gegen eine russisch-orthodoxe Kirche in Schweden wegen möglicher Verbindungen zu russischen Geheimdienstoperationen. Danach verlassen wir das politische Weltgeschehen und kommen zu einem wissenschaftlichen Thema. Wir werden über ein vor kurzem veröffentlichtes Buch sprechen, in dem darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Existenz einiger menschlicher Körperteile nicht mit Evolution erklärt werden kann. Und zum Schluss sprechen wir über das berühmte Hotdog-Wettessen, das jedes Jahr am amerikanischen Unabhängigkeitstag stattfindet.
Wir sprechen jedes Jahr über dieses Hotdog-Wettessen.
Das stimmt.
Und ich freue mich jedes Mal darauf. So viel Drama, so viel Intensität und so viel Sportsgeist.
Das meinst du nicht im Ernst, oder?
Lass uns später im Programm darüber diskutieren.
Alles klar. Jetzt erzähl uns bitte, worüber wir heute im zweiten Teil des Programms sprechen werden.
Der Rest der heutigen Folge ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Im ersten Dialog geht es um Beispiele für das Grammatikthema dieser Woche. The simple past. Das Präteritum. Wir werden über Pumpernickel sprechen. Das ist eine traditionsreiche und besondere Brotsorte, die sogar im Land der Brotesser hervorsticht und dabei noch äußerst gesund ist. Um die Herkunft des eigentümlichen Namens ranken sich mehrere Legenden. Die Redewendung dieser Woche ist auf großem Fuß leben. Um ihren Gebrauch zu veranschaulichen, werden wir uns die deutschen Milliardäre im internationalen Vergleich genauer ansehen. Der größte Teil des Reichtums in Deutschland ist nämlich geerbt.
Klingt sehr interessant. Dann lass uns jetzt mit unserem Programm beginnen. Los geht's!
Elon Musk plant Gründung einer neuen politischen Partei in den USA und fordert das Zwei-Parteien-System heraus.
Elon Musk hat die Gründung einer neuen politischen Partei angekündigt. Er nannte sie America Party. Ziel der Partei ist es, laut Musk, den Amerikanern die Freiheit zurückzugeben. Diese neue Partei soll eine Antwort auf die irrsinnigen Ausgaben sein, die mit den von den Republikanern und der Trump-Regierung verabschiedeten Steuersenkungen und Kürzungen im Gesundheitswesen einhergehen. Trump hat dies als lächerlich bezeichnet und gewarnt, dass dritte Parteien Verwirrung und Chaos verursachen. Trotz Musks Versprechen, sich aus der Politik herauszuhalten, könnte sein enormer Reichtum einen maßgeblichen Einfluss auf den Ausgang von Wahlen haben. Musk hat zum Beispiel den Wunsch geäußert, Kongressabgeordnete, die Trump unterstützen, beim Thema Ausgabenerhöhung herauszufordern. Historisch gesehen haben dritte Parteien in den USA kaum eine Chance auf größeren politischen Erfolg. US-Bundesgesetze regeln, wie Parteien Gelder einwerben und ausgeben können. Um Kandidaten landesweit aufstellen zu können, müssen die Parteien den Weg über die Bundesstaaten gehen und in jedem Staat politische Organisationen etablieren, was von Analysten als ein komplizierter und teurer Prozess angesehen wird.
Also, ich denke, das könnte das Zwei-Parteien-System auf jeden Fall aufmischen. Die beiden großen US-Parteien scheinen den Bezug zu vielen Wählern verloren zu haben.
Ich finde das Ganze faszinierend, auch wenn ich skeptisch bin, ob Musk damit tatsächlich Erfolg haben wird.
Naja, Musk könnte die Verärgerung der Menschen über Trumps Auslandszölle und über die enormen Ausgaben und Schulden der Regierung ausschlachten.
Glaubst du wirklich, dass Musk die richtige Person dafür ist? Er polarisiert die Menschen doch eher. Seine Theatralik könnte mehr Wähler abschrecken als anlocken.
Trump hat recht. Musk ist ein disruptiver Innovator. Aber es sind die wagemutigen, unkonventionellen Persönlichkeiten, die Aufmerksamkeit erregen und Veränderungen herbeiführen. Außerdem hat er eine gute Erfolgsbilanz in Sachen Innovation und Technologie. Dadurch könnte er Wähler direkt ansprechen.
Mag sein, aber hat er auch die Geduld für so etwas? Außerdem hat Musk, genau wie Trump, eine autoritäre Neigung. Wird er Gleichgesinnte vereinen oder wird er der Partei, die er gründen will, einfach seine Ideologie aufzwingen?
Das sind alles berechtigte Argumente, Sabine. Im Moment scheint Musk ein sogenanntes Political Action Committee zu gründen. Es sieht aber eher so aus, als ob er Geld in ein paar politische Rennen stecken wird, anstatt eine echte politische Bewegung auf die Beine zu stellen. Russisch-orthodoxe Kirche in Schweden im Fokus von Ermittlungen wegen Spionage.
Schweden hat Ermittlungen gegen die russisch-orthodoxe Kirche in der Stadt Västerås eingeleitet, weil sie möglicherweise Verbindungen zu russischen Geheimdienstoperationen und zur hybriden Kriegsführung hat. Die Kirche liegt nur 300 Meter vom Flughafen Stockholm-Västerås entfernt, einem Drehkreuz für strategische militärische Operationen. Sie hat eine Turmspitze, deren Höhe die örtlichen Bauauflagen überschreitet. Die Kirche wurde 2023 geweiht, als Schweden beschloss, seine 200-jährige politische Neutralität aufzugeben und der NATO beizutreten. An der Zeremonie nahm auch ein russischer Diplomat teil, der später als Spion enttarnt wurde. Der Pfarrer der Kirche, Pater Pavel Makarenko, war früher Geschäftsführer einer russischen Import-Export-Firma. Er war 2021 wegen Rechnungsbetrugs verurteilt worden. Die schwedische Sicherheitsbehörde SÄPO sagt, dass das Moskauer Patriarchat in Schweden russische Geheimdienstoperationen unterstützt. Untersuchungen deuten darauf hin, dass russische Kirchen in ganz Europa in geheimdienstliche Aktivitäten verwickelt sein könnten, insbesondere wenn sie sich in der Nähe sensibler Einrichtungen befinden. Als Reaktion darauf haben einige Länder russische Kirchen geschlossen oder des Landes verwiesen.
300 Meter entfernt von einer strategischen Einrichtung, in der militärische Übungen durchgeführt werden? Ich denke, Ermittlungen sind hier durchaus gerechtfertigt.
Findest du nicht, dass das etwas übertrieben ist? Kirchen gibt es schließlich seit Jahrhunderten. Und man sollte nicht jede gleich als eine potenzielle Spionagestation betrachten.
Diese Kirche gibt es aber nicht schon seit Jahrhunderten, Sabine. Mit dem Bau wurde erst kurz nach der russischen Annexion der Krim begonnen. Die SÄPO glaubt, dass die Kirche in nachrichtendienstliche Aufklärung verwickelt sein könnte.
Ich weiß, es klingt verdächtig. Aber ist es nicht möglich, dass einige dieser Anschuldigungen infolge des aktuellen politischen Klimas aufgebauscht wurden? Schließlich ist nicht jeder russische Geistliche ein Spion.
Vielleicht nicht, aber es macht trotzdem Sinn, die Zusammenhänge zu untersuchen. Auch wenn es drastisch erscheint.
Ja, gut. Aber wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen und aufgrund von Ängsten den Ruf einer ganzen Gemeinschaft beschmutzen. In ihrem Kern dient die Kirche spirituellen Zwecken.
Leider ist es allgemein bekannt, dass die russisch-orthodoxe Kirche seit Stalins Zeiten Verbindungen zu staatlichen Operationen und Spionage hat. Die Existenz einiger menschlicher Körperteile lässt sich nicht mit Evolution erklären.
Der menschliche Körper ist ein komplexes System, das sich im Laufe von 4 Milliarden Jahren entwickelt hat. Dennoch erforschen Wissenschaftler weiterhin, warum der Mensch bestimmte Merkmale besitzt, wie etwa unser einzigartiges Kinn oder die Größe der menschlichen Hoden im Vergleich zu denen anderer Primaten. Das Buch The Tree of Life, das in diesem Frühjahr bei Hachette erschienen ist, versucht, einige dieser Fragen zu beantworten. Die Theorie der konvergenten Evolution, der zufolge sich ähnliche Merkmale unabhängig voneinander herausbilden, bietet Einblicke in die Evolution bestimmter Körperteile. Die geringere Größe der Hoden bei einigen Primaten ist mit Monogamie assoziiert, wo wenig Sperma für einen Fortpflanzungserfolg ausreicht. Im Gegensatz dazu haben promiskuitive Arten größere Hoden. Sie müssen mehr Sperma produzieren, um eine größere Chance zu haben, sich gegen Konkurrenten durchzusetzen und ihre Gene weiterzugeben. Dieses Muster ist bei vielen Säugetierarten gleich. Die Hodengröße des Menschen liegt ungefähr in der Mitte. Während diese mittlere Hodengröße die Fortpflanzungsstrategien des Menschen widerspiegelt, hat das menschliche Kinn unter Wissenschaftlern Debatten über seinen evolutionären Zweck ausgelöst. Es gibt mehrere plausible Erklärungen, aber kein anderes Säugetier hat ein Kinn. Laut The Tree of Life gibt es keine sinnvolle Möglichkeit, diese Erklärungen zu testen.
Was wiederum bedeutet, dass einige Aspekte der menschlichen Natur vielleicht für immer ein Geheimnis bleiben werden.
Nur wenn wir alle unsere Erklärungen ausschließlich aus der Theorie der konvergenten Evolution ableiten. Es gibt andere Fachgebiete, wie die Genetik, die plausible Erklärungen bieten könnten.
Das stimmt natürlich. Aber gerade deshalb fasziniert mich die konvergente Evolution so sehr. Sie zeigt, dass das Leben in unterschiedlichen Umgebungen ähnliche Lösungen für ähnliche Probleme finden kann. Wir können die konvergente Evolution als eine Art natürliches Experiment betrachten, als die eigene Version der Natur, Dinge auszuprobieren.
Es sei denn, wir überschätzen die Bedeutung der Konvergenztheorie. Warum sollte man immer alles verkomplizieren?
Ich würde konvergente Evolution nicht als Verkomplizierung bezeichnen. Ich würde sagen, dass sie unser Verständnis vertieft. Sie vermittelt die Idee, dass nicht alle Ähnlichkeiten auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückzuführen sind.
In vielen Fällen folgt die Evolution aber einem direkteren Weg. Was ist, wenn es eine einfachere Erklärung gibt? Beispielsweise gemeinsame Vorfahren oder genetische Drift.
Aber nicht, wenn es um das menschliche Kinn geht. Bis jetzt haben wir diesbezüglich nur Vermutungen angestellt. Die USA feiern den Unabhängigkeitstag am 4. Juli mit traditionellem Hotdog-Wettessen.
Nach einem Jahr Pause meldete sich Joey Chestnut beim Nathan's Famous Hotdog-Wettessen mit einem Triumph zurück. Mit 70,5 Würstchen mit Brötchen, die er in 10 Minuten verzehrte, sicherte er sich seinen 17. Sieg. Dies war ein haushoher Sieg, denn der nächstbeste Konkurrent lag 24 Hotdogs zurück. Die Organisation Major League Eating hatte Chestnut wegen seines früheren Vertrags mit dem Unternehmen Impossible Foods, das pflanzliche Lebensmittel produziert, kurzzeitig gesperrt. Nun ist er in die Welt des Hotdog-Wettessens zurückgekehrt. Nachdem er Nathan's Famous die Treue geschworen hatte, wurde er wieder willkommen geheißen. Nach seinem Sieg gab er zu, dass er anfangs nervös war. Aber es gelang ihm, seinen Rhythmus zu finden. Bei den Frauen untermauerte Miki Sudo ihren Status als beste Wettesserin. Mit 33 Würstchen und Brötchen in 10 Minuten gewann sie ihren 11. Titel. Trotz ihres Sieges glaubte sie, ihre Fans enttäuscht zu haben, weil sie ihren eigenen Rekord von 51 Hotdogs nicht überbieten konnte.
Hurra! Joey Chestnut ist zurück. Ich kann mir vorstellen, wie begeistert jeder in den USA dieses Jahr am Unabhängigkeitstag darüber war.
Oh, auf jeden Fall. Denn nichts verkörpert das Feiern von Freiheit und Unabhängigkeit besser, als sich in 10 Minuten 70 Hotdogs in den Rachen zu schieben.
Wir wollen aber Miki Sudo nicht vergessen. Sie hat ihren 11. Titel gewonnen. Eine großartige Leistung. Aber es ist schon etwas enttäuschend, dass sie dieses Jahr ein Drittel weniger gegessen hat als bei ihrem Weltrekord.
Michael, jetzt rede ihre Leistung nicht herunter. Sie ist nach wie vor eine Inspiration. Bei so viel Talent kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Olympische Komitee bald an ihre Tür klopfen wird.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber abgesehen davon, dass es eines der spektakulärsten sportlichen Ereignisse ist, ist es auch eine wunderbare Möglichkeit, seinen Patriotismus zu zeigen.
Was hat Hotdog-Wettessen denn mit Patriotismus zu tun?
Also, der Legende nach begann alles im Jahr 1916, als 4 Einwanderer ein Wettessen veranstalteten, um zu ermitteln, wer von ihnen am patriotischsten war. Dazu aßen sie Hotdogs am ursprünglichen Stand von Nathan's auf Coney Island.
Ich bitte dich, diese Geschichte ist ein Werbegag, der in den 1970er Jahren in Umlauf gebracht wurde.
Vielleicht, aber es ist trotzdem eine sehr amerikanische, patriotische Tradition. The Simple Past, das Präteritum. Der Pumpernickel.
Deutschland war schon immer ein Land der Brotesser. Bei fast allen Deutschen steht die Backware täglich auf dem Speiseplan. Es gibt mehr als 3000 Brotsorten, aus denen eine Sorte jedoch besonders hervorsticht, der Pumpernickel. Nicht nur der Name ist eigentümlich, auch der Geschmack und die Zubereitung.
Pumpernickel gab es einmal zum Abendbrot, als ich bei Freunden zu Gast war. Danach habe ich es nie wieder angerührt. Das hat mir gar nicht geschmeckt.
Dabei ist es doch so gesund. Zumindest gesünder als Weizenbrot.
Das klang jetzt aber vorwurfsvoll. So, als ob ich mich nicht gesund ernähren würde. Warum ist Pumpernickel denn gesünder als anderes Brot?
Weil erstens Roggen statt Weizen die Basis bildet. Und weil das ganze Roggenschrot verarbeitet wird, inklusive der Schale, die viele Ballaststoffe enthält. Wusstest du das etwa nicht?
Bis jetzt hattest nur du so ein Nischenwissen. Aber durch unsere Unterhaltungen konnte ich mittlerweile schon ein bisschen aufholen.
Dann will ich dir noch ein bisschen mehr über den Pumpernickel erzählen.
Der Pumpernickel? Bei uns hieß das Brot immer das Pumpernickel.
Laut Duden ist Pumpernickel ein maskuliner Begriff. Also gleich noch eine Sache, die du gelernt hast.
Mir war der Pumpernickel damals irgendwie zu fest und zu trocken. Ich mochte schon immer lieber weiches, helles Weizenbrot.
Der Geschmack des Pumpernickels war schon immer besonders. Das ist eine Brotspezialität, die nur im Nordwesten Deutschlands gebacken wird. Und von dort aus wird sie in die ganze Welt exportiert.
Seit wann gibt es denn Pumpernickel?
Das Brot zählt zu den ältesten Brotsorten Deutschlands. Schon im 16. Jahrhundert wussten es die Bauern in der Region zu schätzen, denn es diente ihnen als Kraft- und Energiespender. Übrigens eignete sich Pumpernickel früher ideal als Notration, weil er in der Dose jahrelang haltbar ist.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte der Pumpernickel eine sehr dunkle Farbe und hat ein bisschen süßlich geschmeckt.
Genau, die Farbe und der etwas süßliche Geschmack entstehen beim Backprozess. Pumpernickel bleibt nämlich bis zu 24 Stunden lang im Ofen.
Verbrennt das Brot dann nicht?
Es wird ja bei einer Temperatur von nur um die 120 Grad Celsius gebacken. Dadurch gart es sozusagen im eigenen Dampf.
Und was mich natürlich auch interessiert, ist der eigentümliche Name. Was hat es damit auf sich?
Es gibt mehrere Legenden, wie der Pumpernickel zu seinem Namen gekommen sein könnte. Eine geht auf einen Besuch Napoleons in der Region zurück.
Napoleon war doch Franzose. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er Pumpernickel mochte.
Er gab es seinen Pferden, weil er gehört hat, dass das Brot gut für die Tiere sein soll. Wahrscheinlich hat man es ihm in gebrochenem Französisch erklärt, was dann so ähnlich wie das Wort Pumpernickel klang.
Auf großem Fuß leben. To live an extravagant lifestyle. Deutsche Milliardäre im internationalen Vergleich. Ich hätte doch gern mal gewusst, wie Deutschland im internationalen Vergleich dasteht, was Leute angeht, die bei uns auf ganz großem Fuß leben. Ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn eine Nation viele Milliardäre hat? Was meinst du, Sabine?
Naja, eigentlich sagt es zweierlei Dinge aus. Zum einen bedeutet eine große Anzahl an Milliardären, dass ein Land generell sehr reich ist. Es sei denn, es handelt sich um eine landschaftlich schöne Steueroase, die Milliardäre gezielt anzieht, weil sie dort auf großem Fuß leben können, wie beispielsweise St. Kitts und Nevis.
Und zweitens?
Zweitens bedeutet die Existenz vieler Milliardäre in einem Land natürlich, dass dieses Land bei der Umverteilung von Reichtum versagt hat. Hier klafft häufig eine riesige Lücke zwischen einzelnen Personen, die auf großem Fuß leben, und einer Unterschicht, die am Hungertuch nagt.
Klar, das ist ganz schlecht für die soziale Gerechtigkeit. Ganz extrem ist es beispielsweise in den USA. 2024 besaßen 813 US-Milliardäre ein Vermögen von ungefähr 6,2 Billionen Dollar. Das ist ungefähr so viel wie das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland oder Japan.
Mein lieber Scholli, und in diesem Jahr sind es 902 Milliardäre. Das heißt, dass sich der Reichtum immer mehr auf wenige konzentriert.
Wie sieht es denn in Deutschland aus?
Ähnlich. 2024 waren es noch 132 Milliardäre. Dieses Jahr sind es 171. Damit liegt Deutschland in absoluten Zahlen auf dem vierten Platz nach den USA, China und Indien. Wenn man es auf Milliardäre pro Kopf umrechnet, liegt Deutschland international allerdings nur auf dem 17. Platz.
Ja, aber das Vermögen, das in den Händen von deutschen Milliardären liegt, ist im Vergleich zum Vermögen der US-Milliardäre nicht der Rede wert. Es sind 1,6 Billionen Euro.
Och, das ist das Bruttoinlandsprodukt von Spanien. Pft, nicht der Rede wert.
Ja gut, es ist definitiv zu viel.
Aber weißt du, was im internationalen Vergleich das Einzigartige an Deutschlands Milliardären ist?
Sie wohnen alle anderswo?
Nee. Die überwältigende Mehrheit lebt auf großem Fuß, weil sie das Geld geerbt haben. Ganze 71%. Der internationale Durchschnitt liegt bei 36%. In Deutschland sind es also doppelt so viele. Das heißt, sie haben ihren jeweiligen Konzern nicht selbst gegründet, wie beispielsweise Zuckerberg oder Bezos oder Musk. Der deutsche Milliardär hat sein Geld meist von seinem Daddy.
Das wusste ich nicht. Also heißt das, dass es in Deutschland keine Gründer mehr gibt? Das ist ja in der Tat besorgniserregend.
Gehen wir doch mal die Top 5 durch. Nummer 1 in Deutschland und Nummer 25 in der Welt mit 48,1 Milliarden ist Dieter Schwarz. Er hat die Schwarz-Gruppe, zu der auch die Supermarktkette Lidl gehört, mit seinem Vater geführt.
Nummer 2, Michael Kühne, der mit 41,1 Milliarden Dollar auf großem Fuß lebt, zahlt in Deutschland übrigens keine Steuern.
Und geerbt hat er ebenfalls von seinem Daddy. Nummer 3 ist Reinhold Wirth mit 34,2 Milliarden. Er übernahm die Firma seines Vaters mit 19 Jahren und machte daraus unter dem Familiennamen tatsächlich ein Weltunternehmen.
Nummer 4 und 5 sind die BMW-Erben Susanne Klatten und ihr Bruder Stefan mit jeweils 25,2 bzw. 23,4 Milliarden. Auch die beiden haben ihren Reichtum von ihrem Daddy.
Ich finde, Wir sollten über viel höhere Erbschaftssteuern nachdenken.
So, Sabine, das war die Episode 470, die wir hier abgedreht haben. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit vielen interessanten aktuellen Themen. Was mir noch im Gedächtnis ist und mich etwas, ja, vielleicht besorgt, ist das letzte Thema mit dem ungleichen Verteilen des Reichtums und die Tatsache, dass Reichtum in Deutschland größtenteils vererbt wird. Denn das heißt dann im Umkehrschluss, dass auch Armut vererbt wird. Und das heißt, dass die Aufstiegschancen in Deutschland nicht mehr so hoch sind, wie sie wahrscheinlich einmal waren.
Ja, Michael, mir hat es auch viel Spaß gemacht, heute mit dir durch das Programm zu führen. Waren wieder sehr viele, sehr unterschiedliche Geschichten dabei. Ich habe viel gelernt, wie jede Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.